Hörbilder. Eine Sendung der Feature-Redaktion.
Vostok 1. Auf den Spuren von Juri Gagarin. Ein Hörbild von Walter Famler und Herwig Höller.
Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Hören Sie die Stimme des ersten Raumfahrers der Welt, Juri Alexejewitsch Gagarins, von Bord des sowjetischen Raumschiffs Sputniks Vostok.
April 12. Der 27-jährige Militärpilot Juri Gagarin umrundet im Raumschiff Vostok 1 in 108 Minuten die Erde.
Juli 2007. Ein neues Vostok-Unternehmen. Diesmal ist keine tonnenschwere Rakete am Start, sondern ein rot lackierter Puch 500, die österreichische Variante des legendären Fiat Cinquecento. Vostok 1. Das amtliche Kennzeichen unseres Fahrzeuges ist eine Hommage an den Weltraumpionier Gagarin, auf dessen Fährte wir von Wien aus Richtung Osten aufbrechen.
Vostok 1 erstmals in Ungarn. Reibungsloser Grenzübertritt. Maschinen normal. Langsam wieder auf Geschwindigkeit 80.
Durch Ungarn und die Ukraine soll unsere Route bis Moskau führen, wo wir an Gagarins Grab Blumen niederlegen wollen. Weitere Stationen sind das Juri Gagarin Kosmonauten-Ausbildungszentrum und das Dorf Novosjolovo, wo Gagarin 1968 bei einem Übungsflug tödlich verunglückte.
Gut, aber ich finde, die Straßen sind nicht so schlecht.
Gegen Mitternacht des ersten Reisetages erreichen wir die ukrainische Grenze. Wir, das sind neben den Vostok-Piloten Walter Famler und Herwig Höller, der Maler Josef Schützenhöfer und der Dokumentarfilmer Christian Reiser, die mit Kosmos 110, einem ausgemusterten Ambulanzfahrzeug, den 290 cm langen Puch vor allzu eng auffahrenden Lastwagen schützen sollen und Proviant, Ausrüstung und Ersatzteile geladen haben. Die ukrainischen Zöllner sind von unseren Fahrzeugen derart begeistert, dass sie den kleinen Konvoi nahezu unkontrolliert passieren lassen. Nach der Grenze werden die Straßenverhältnisse zunehmend schlimmer. Staubpisten, Schlaglöcher, Baustellen.
Unterschätzt man mit der Steigung, das geht ganz schön aufwärts da in die Karpaten. Da ist schon einer liegen geblieben. Und der Hasel. Kaum noch kann uns mit luftgekühltem Motor natürlich nicht passieren. Dass er uns zum Kochen anfängt. Aber bei der Bergwertung kommt er jetzt ordentlich.
Zweiter Tag. In Lemberg erinnert sich die Übersetzerin Christina Nazarkevich an ihre Begegnung mit Juri Gagarin.
Das war der einzige sowjetische Held, der in unserer Familie akzeptiert wurde. Wir hatten nämlich einen Ort in den Karpaten, wo wir in 60er Jahren gerne hingefahren sind. Der Ort heißt Korostiv, das ist Beukenland, so schon richtige Karpaten. Und da erzählte man eben eine Geschichte, wie er dort, genau zu der Zeit, wo meine Familie dort sich erholt hat, 2 Tage lang mit Valentina Tereshkova zu Besuch war. Und dann meine Schwester hat ihm dann so gefallen, dass er zu ihr auch immer gesagt hat, dass sie ein sehr schönes Mädchen hat. Хорошая девушка. Und auf jeden Fall jedes Mal bei dem Gespräch über irgendwelche sowjetische Helden kam fast unwillkürlich auch Gagarin hervor. Und man sagte auch immer, dass er ein guter Mensch war. Хороший человек, ja.
Juri Alexejewitsch Gagarin wurde am 9. März 1934 als Sohn von Kolchosbauern im Dorf Kluschino nahe Smolensk geboren. Nach dem Mittelschulbesuch konnte er sich seinen Kindheitswunsch, Flieger zu werden, als Militärpilot erfüllen. 1959 wird er unter 2000 Bewerbern zur Kosmonautenausbildung ausgewählt. Von 200 Testpiloten qualifizieren sich Gagarin und German Titov, der einige Wochen nach ihm in den Weltraum fliegen wird, als die Besten. Gagarin wird schließlich, auch aufgrund seiner makellosen Klassenherkunft, als Kosmonaut Nummer 1 bestimmt. Als am 12. April 1961 die 200 Millionen PS-Rakete Vostok 1 in Baikonur abhebt, ist der Name des ersten Kosmonauten nur einer Gruppe von Geheimnisträgern ein Begriff. Als Gagarin keine 2 Stunden später an einem Fallschirm nahe der Stadt Engels zur Erde schwebt, ist sein Name weltweit bekannt. Noch während des Fluges hatte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS eine entsprechende Meldung um den Globus gekabelt. Keiner der Verantwortlichen hatte zu diesem Zeitpunkt mehr damit gerechnet, dass es beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre aufgrund eines Defektes der Steuerungseinheit fast zu einer Katastrophe gekommen wäre. Diese Information und viele andere Details über Gagarins Flug werden erst Jahrzehnte später, nachdem Techniker und Bodenpersonal den rigorosen militärischen Geheimhaltungsverpflichtungen entbunden werden, bekannt.
Bitte schau dir das an. Kopfsteinpflaster, Straßenbahngleis. Ich glaube, wir sind gleich durch.
Ich hoffe.
Asphalt in Sicht. Boah, das war's. Wir sind aus Karkanien draußen.
In Kiew, unserer zweiten Station in der Ukraine, kolportiert uns der Künstler Alexei Romanenko eine Gagarin-Anekdote, die seinem Vater von einem Augenzeugen berichtet wurde.
Первыми его нашли не вертолеты военные, а простые крестьяне, которые просто работали там на земле, что-то копали.
Die ersten, die ihn fanden, waren nicht Militärhubschrauber, sondern Bauern. Sie arbeiteten gerade am Feld und sahen, dass ein undefinierbares Objekt mit einem Fallschirm vom Himmel fiel.
И Гагарин вылез из этой капсулы, он был без головного убора, а он как настоящий военный, он чувствовал какую-то неловкость, потому что
Sie gingen zur Landestelle und Gagarin kletterte aus seiner Raumkapsel. Er war ohne Kopfbedeckung. Für ihn als echten Soldaten war es unangenehm, keine Kappe zu tragen. Und der erste Militärangehörige, der zu ihm kam, das war ein Mitarbeiter meines Vaters, ein tschetschenischer Offizier der sowjetischen Armee. Und dieser Offizier gab ihm seine Kappe. Gagarin setzte sie auf und fühlte sich gleich wohler. Das ist eine absolut wahre Geschichte, die praktisch niemand kennt.
Zwei Tage nach seiner Rückkehr aus dem All wird Gagarin in Moskau von Chruschtschow empfangen. Die kilometerlange Fahrt im offenen Wagen vom Flughafen zum Kreml gestaltet sich als Triumphzug. Die Sowjetregierung erkennt den Propagandawert ihres lächelnden Helden der Sterne und schickt ihn als Botschafter des Kommunismus in mehr als 30 Auslandsreisen um die Welt. In New York und Tokio und von Indien bis Kuba wird der erste Mensch im Kosmos von Menschenmassen gefeiert.
Die Filmkritikerin Olga Klingenberg erinnert an den damaligen Enthusiasmus.
Über Gagarin sagen die Leute immer nur eines. Auch meine Mutter hat mir das erzählt. Habt ihr gehört? Haben alle gerufen. Er ist geflogen. Er ist geflogen. Und die Leute sind auf die Straße gelaufen und haben gemeinsam gejubelt.
Am vierten Tag unserer Reise starten wir von Kiew in Richtung russische Grenze. Je weiter wir fahren, umso intensiver werden die Reaktionen auf unseren Konvoi. Vostok, Vostok, rufen uns Kinder und Erwachsene vom Straßenrand aus lachend zu. Bei Zwischenhalten an Tankstellen gibt es ständig Anlass für Debatten und Fachsimpeleien, und Vostok 1 wird ausgiebig fotografiert.
Wir brauchen 10 Liter.
Die Straßenverhältnisse bleiben prekär. Neben brutal überholenden Lastwagen ist immer öfter auch auf Pferdefuhrwerke und querende Rinder- oder Ziegenherden Rücksicht zu nehmen. Vor größeren Ortschaften gibt es Polizeistationen. Einige Male werden wir angehalten, aber die Kontrolle beschränkt sich in der Regel auf Nachfragen, die Baujahr und PS-Stärke unserer kleinen Raumkapsel betreffen. Als der Straßenbelag einmal ausnahmsweise eine etwas höhere Geschwindigkeit zulässt, werden wir an den Straßenrand gewunken. Hier wäre Ortsgebiet, erklärt uns ein junger Polizist, und somit Tempo 60 einzuhalten. Seine Radarpistole zeige nun aber 98 an. Bis 90 wäre man ja hierorts tolerant, aber bei über 90 km/h wären nun doch 30 Euro fällig. Unser Einwand, dass diese Geschwindigkeit wohl an einem anderen Fahrzeug gemessen worden sein muss, und auch der Verweis auf unser historisches Kennzeichen nützen uns in diesem Falle nichts.
Dass man mit einem Buch 500 überhaupt schnell fahren kann, ist natürlich auch schon sensationell. Ich finde es eigentlich super, dass Vostok 1 die erste Strafe, die überhaupt Vostok 1 jemals kassiert hat, in der Ukraine zahlt. Wenn nichts Schlimmeres passiert, das leisten wir uns.
Fünfter Tag. Erst um 2 Uhr früh können wir die russisch-ukrainische Grenze hinter uns lassen. Endlose Formulare, offensive Schmiergeldforderungen und ständig neue Kontrollen, vor allem auf ukrainischer Seite, haben uns mehrere Stunden gekostet. Vorbei an Kolonnen von offensichtlich seit Tagen auf ihre Abfertigung wartenden Lastwagen finden wir im Blindflug gerade noch eine Fernfahrerabsteige, bevor die finstere und mückendichte Schwüle in ein heftiges Sturmgewitter umschlägt. Als wir dann am nächsten Morgen vom schlammigen Parkplatz rollen, scheint jedoch bereits wieder die Sonne.
Warum fahren wir nach Kaluga? Es gibt in Kaluga ein großes Kosmosmuseum, ein Tsiolkovsky-Museum und wir werden bei der Einfahrt das erste Gagarin-Monument auf unserer Fahrt passieren.
Kaluga, 170 Kilometer südlich von Moskau, 340.000 Einwohner. Das Fundament des großen Denkmals an der Stadteinfahrt wird von einer großen Metallkugel gebildet. Darüber erhebt sich eine Helmplastik, aus der Gagarin gegen Westen lächelt. In den Jahren des Niedergangs der Sowjetunion hatte vor allem der Unterbau des Monuments ein wechselvolles Schicksal zu erleiden. Zwischenzeitlich diente er als Unterkunft für Obdachlose. In dieser Kugel hat es eine Kapsel gegeben, mit einer Botschaft an die Nachwelt. Die ist in den 90ern gestohlen worden. Dann hat man die Kugel zerlegt, sie war aus Buntmetall, und die einzelnen Teile wurden als Altmetall verkauft. Und als später alles renoviert wurde, hat man die Kugel neu gemacht. Und in der Nacht wird Gagarin nun sogar beleuchtet.
2007 feiert Kaluga den 150. Geburtstag des wohl berühmtesten Bürgers dieser Stadt.
Konstantin Eduardowitsch Tsiolkovsky, Theoretiker der Weltallforschung und Begründer der modernen Kosmonautik, hat hier 1903 mit seiner Raketengrundgleichung das Prinzip der Mehrstufenrakete auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt. In einem Zimmer seiner Wohnung baute er den ersten Windkanal, experimentierte mit Flüssiggasantrieben und konstruierte Modelle von Weltraumstationen.
Diese Tür nannte man zum Scherz Tür in den Weltraum.
Das große Weltraummuseum befindet sich an der Uferböschung des aufgestauten Flusses Oka. Der Grundstein zu diesem architektonisch interessanten Flachkuppelbau wurde von Juri Gagarin persönlich gelegt. Die Eröffnung hat er nicht mehr erlebt. Die Ausstellung zeigt zahlreiche Objekte aus der Zeit, als die russische Raumfahrt noch die Führungsposition beim Wettlauf ins All innehatte.
Mit diesem Sputnik war die Laika im Kosmos. Der erste kosmische, das erste hochorganisierte Lebewesen. Sonst wurden die Hunde mit Raketen gestartet. Das war der erste orbitale Flug der Hündin Laika.
Wir bestaunen das Zwillingsmodell des ersten künstlichen Erdsatelliten, Sputnik. Eine Kabine, wie sie für die Weltraumhündin Laika konstruiert wurde. Die Vostok-Kapsel des Kosmonauten Nummer 5, Soyuz-Kapseln, Mars-Sonden, das Mondfahrzeug Lunokhod und ein Modell jener russischen Rakete, die dann doch nicht bis zum Mond geflogen ist.
Sie sehen es auch so, ja? Vostok-Rakete. Sechs Vostok-Raumschiffe, also Gagarin, Titov, Nikolai Popowitsch, Bukowski und Tereshkova. Also in der ersten Sektion befinden sich vier Triebwerke RD-107.
Das Museumsgebäude ist von einer kleinen Parkanlage umgeben. Ein kurzer Promenadenweg führt entlang eines Spaliers von Militärraketen zu einer originalen Vostok-Rakete.
So sieht die Rakete auf dem Startplatz aus.
Wie uns ein Passant berichtet, steht Juris Raumschiff, das er in seiner Autobiografie als schöner als alle Lokomotiven, Dampfer, Flugzeuge, Schlösser und Brücken zusammen beschrieb, hier erst seit kurzem wieder frisch gestrichen.
Die Rakete ist lange Jahre gelegen. Als in Kaluga vor ein paar Jahren der Tag der slawischen Literatur gefeiert wurde, hat man sie aufgerichtet und neu angestrichen, weil der Präsident gekommen ist. Das ist wie im Revisor von Gogol. Wenn jemand kommt, wird Ordnung gemacht. So war es
und so wird es immer sein. Nur während des Winters wird die Rakete nun umgelegt. Sonst steht sie.
Der siebente Tag.
This is Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin, first man Indian, in space.
First astronaut of Russia, na?
Wir sind in Moskau.
From India, we are from India.
Beim großen Gagarin-Denkmal am Lenin-Prospekt treffen wir auf indische Touristen. Wir überreichen ihnen Postkarten mit Gagarin-Motiven. Die Inder halten uns daraufhin für echte Kosmonauten und bitten um Autogramme.
Indian Space Research Organization for some time. So naturally we respect the Russian top people, astronauts and all.
In futuristischer Manier fliegt Gagarin hoch über unseren Köpfen mit leicht vom Körper gespreizten Armen wie Superman in den Himmel. Ein pensionierter Militärpilot mokiert sich über ein an der Gedenktafel aufgeklebtes Totenkopfbild.
Das ist echter Vandalismus. Eine Gemeinheit, einen Aufkleber auf etwas Heiliges zu kleben. Das soll man nicht nur verurteilen, dafür soll jemand bestraft werden. Für mich hat alles hier eine sehr große Bedeutung. Ich bin selbst Pilot. Ich und Gagarin, wir sind verwandte Seelen. Als sie ihn in den Kosmos schickten, habe ich gerade an der Militärakademie studiert. Das war eine so große Begeisterung. Natürlich, wir waren jung, Offiziersschüler. Vor Stolz sind uns die Tränen gekommen.
Siebter, 17 Uhr Ortszeit. Nachdem wir den Kreml dreimal umrundet haben, landet unser Vostok 1 auf dem Roten Platz und bezieht Position direkt gegenüber dem Lenin-Mausoleum. Wir überqueren den Platz und machen Meldung beim Wachhabenden am Eingang des Mausoleums. Dieser verschwindet und kehrt kurze Zeit später mit zwei Angehörigen des Sicherheitsdienstes wieder. Die korpulenten Herren in dunklen Anzügen und mit Sonnenbrillen studieren unsere Reisedokumente, durchkämmen verschiedene Faxe und Empfehlungsschreiben und identifizieren uns zweifelsfrei als die angekündigten österreichischen Gagarin-Wallfahrer. Der Zugang zu Gagarins Grab an der Kremlmauer steht uns jetzt offen.
Das Grab von Juri Gagarin an der Kremlmauer ist eines der letzten. Es ist eine schwarze Tafel mit Name, Geburts- und Todesdatum, so wie alle diese Gräber an der Kremlmauer. Quadratische schwarze Tafel, goldene Schrift, sehr einfach. Und es gibt vor jedem dieser Gräber an der Kremlmauer einen Plastik-Nelkenstrauß und Juri Gagarins Grab ist jetzt das einzige, wo 5 echte Nelken sind und ein ländlicher kleiner Blumenstrauß.
Am 28. März 1968 verbreitet die Nachrichtenagentur TASS eine gemeinsame Mitteilung des Zentralkomitees der KPdSU, des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR und des Ministerrates der UdSSR über den Tod Juri Gagarins. Er sei während eines Trainingsfluges bei einer Katastrophe tragisch ums Leben gekommen. Die Meldung geht wie ein Lauffeuer durchs ganze Land und löst überall Entsetzen aus. Die Menschen laufen auf die Straßen, viele weinen bitterlich. Die Beisetzungsfeierlichkeiten beginnen am 29. März um 8.30 Uhr. Hunderttausende harren bei Kälte und Wind auf den Straßen aus, durch die sich der Trauerzug zum Roten Platz bewegt. Zum Mittag nehmen die nächsten Angehörigen Abschied von Gagarin. Seine Witwe Valentina, die Töchter Galia und Lena, seine Eltern und Geschwister. Dann wird die Urne in der Kremlmauer versenkt. Ein Ehrensalut, die Nationalhymne und eine Ehrenparade beschließen die Zeremonie.
Also wir haben jetzt am Grab von Juri Gagarin Blumen niedergelegt, haben auch sehr viel Zeit eingeräumt gekriegt, durften das alles filmen, Tonaufnahmen machen. Vollkommen überrascht, dass das alles so reibungslos geht. Wenn morgen wieder geöffnet ist, dieses Areal für Touristen, dann wird sich den Besuchern präsentieren das Grab oder die Grabstelle von Juri Gagarin an der Kremlmauer Blumen geschmückt.
Tag 8. Die Villa, die dem Vostok-Konstrukteur Sergei Koroljow 1957 von der Sowjetregierung zur Verfügung gestellt wurde, befindet sich in einem kleinen Park am Rande des früheren All-Unions-Geländes in Moskau. Normalerweise ist Koroljows Haus sonntags geschlossen. Für uns macht man aber eine Ausnahme. Und wir werden vom stellvertretenden Direktor und einer Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen herzlich empfangen.
Sergei Pavlovich Koroljow begann bereits in den 1930er Jahren mit dem Bau von Raketen. 1938 wurde er von einem Konkurrenten denunziert und verbrachte mehrere Jahre in sibirischen Straflagern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Koroljow zum Chefkonstrukteur des sowjetischen Raketenprogramms ernannt. Seine Ideen und sein Führungsstil prägten die russische Raumfahrt wesentlich. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Konstruktion der ersten Interkontinentalrakete, der Start des Sputnik und vor allem der Flug Juri Gagarins, mit dem ihn eine besonders freundschaftliche Beziehung verband. Juri Gagarin war häufig in Koroljows Haus zu Gast, zuletzt am ersten Todestag des 1966 verstorbenen Chefingenieurs.
Der letzte Mensch, der diesen Filmprojektor verwendete, war Juri Alexejewitsch Gagarin. Am ersten Jahrestage des Todes von Koroljow, als sich hier die Freunde und Verwandten versammelten, um sich an ihn zu erinnern, da zeigte Gagarin mit diesem Projektor einen Film vom Begräbnis Koroljows.
Am 9. Reisetag verlegen wir unser Quartier in die Raketenstadt Koroljow, 10 Kilometer nordöstlich von Moskau. Hier befindet sich das Kontrollzentrum der russischen Raumfahrt, von dem aus die russische Raumstation Mir geleitet wurde und auch heute noch alle russischen Raumflüge geführt werden. Daneben ist die Stadt Sitz zahlreicher Forschungseinrichtungen und Rüstungsbetriebe. Von Koroljow aus werden wir in den nächsten Tagen sowohl das Kosmonautenausbildungszentrum Juri Gagarin im sogenannten Sternenstädtchen als auch Gagarins Absturzstelle im Wald nahe dem Dorf Novosjolovo anfahren. Am 11. Tag unserer Mission erwarten uns Sicherheitschef Juri Kargopolov und Kosmonautentrainer Alexander Beljajew am vom Militärposten bewachten Eingangstor zum Sternenstädtchen. Wir erhalten eine vom Kommandanten Generalleutnant Fliegerkosmonaut Wassili Zibleyev gezeichnete Einfahrtsgenehmigung für Vostok 1 und stehen kurz darauf vor dem großen Gagarin-Denkmal im Kosmonautenausbildungszentrum, wo wir auf eine zweite Besuchergruppe treffen. Alexander Beljajew stellt uns als österreichische Mission vor, die mit Vostok 1 bereits auf dem Roten Platz gelandet ist.
Okay, so this is a special Austrian mission. They landed in Moscow on a little aircraft and now they go to Star City in this wonderful old car, which license plate is called Vostok. It is the name, Vostok 1. It is the name of Gagarin's spacecraft of 1961. And as I see, approximately it's the same size to Gagarin's spacecraft of 1961. And now we all together go to the statue of Yuri Gagarin.
Kosmonautentrainer Beljaev hat als kleiner Junge Yuri Gagarin mehrmals gesehen.
Sehen
Sie die Blume, die er in der Hand hält?
Aber dieser Zwietoczek, он такой вот человек был.
Er war so ein Mensch. Als ich ein kleiner Bub war, habe ich im Nebenhaus gewohnt. Ich war 4 Jahre alt, als er ins Weltall geflogen ist. Er spielte mit uns in der Sandkiste und brachte uns Bonbons. Zu den Frauen jedoch kam er immer mit Blumen. So erinnern sich die Menschen auch an ihn. Immer lächelnd, immer mit Bonbons und immer mit Blumen.
Ein
herzensguter Mensch.
Рекордсмена по работе в открытом космосе Анатолий Яковлевич Соловьев.
Während unseres Gesprächs winkt Alexander einem sportlichen Mitfünfziger in rotem T-Shirt und Jeans zu und stellt ihn kurz danach als Rekordkosmonauten Anatoli Solovyov vor. Solovyov zeigt sich begeistert von unserem kleinen roten Raumschiff, das er im Unterschied zu seiner Soyuz-Kapsel äußerst bequem findet. Wir schlagen die freundliche Einladung zum Zentrifugentraining aus und besuchen stattdessen Yuri Gagarins Arbeitszimmer.
This is Gagarin's working study, which had been transferred from the territory where he had been working after his death here to this museum.
Auf dem Schreibtisch liegt hier noch immer die ungeöffnete Post vom 27. März 1968. Und unter den Bildern der Raketenwissenschaftler Koroljow und Tsiolkovsky treten hier heute noch alle Raumfahrer zu einer Gedenkminute an, bevor sie sich zum Start nach Baikonur begeben.
They say that this our working Gagarin's working study is to some extent magic one, because if you wish to somebody to be lucky, all our guests are really lucky. So our excursion is over. Thank you for your attention to this museum.
На открытии мне как-то не пришлось, я в командировке был. Но я помню еще, когда здесь ничего не было. Здесь яма была, простая яма. Ну, от взрыв тут.
Ich erinnere mich, als hier noch kein Denkmal war. Nur eine einfache Grube.
По всей вероятности, он летел вот отсюда.
Von hier kam das Flugzeug und hat eine Schneise in den Wald geschlagen. 1968 absolvierte ich gerade meinen Grundwehrdienst. Das war ein großer Verlust. Für alle. Das ganze Volk in der Sowjetunion hat ihn verehrt und geliebt. Es hat uns alle sehr berührt.
Так что это было событие довольно-таки такое, это, трогательное.
Tag 12. Wir befinden uns an jenem Ort, an dem Yuri Gagarin und Wladimir Serjogin am 27. März 1968 tödlich verunglückten. Dort, wo das Flugzeug ein mehrere Meter tiefes Loch in den Waldboden bohrte, befindet sich heute eine Marmorstele mit den Konterfeis des abgestürzten Kosmonauten und seines Fluglehrers.
Ich
habe ihn nicht gut gekannt, aber er war immer fröhlich. Als er in unsere Stadt kam, hat er gelächelt und hatte zu jedem Menschen gleich einen guten Draht. Piloten sind alle so. Ich habe selbst in den Luftstreitkräften gedient. Piloten sind gute Menschen. Das Dorf Novosjolovo, 100 Kilometer nördlich von Moskau, hat außer der Tatsache, dass Yuri Gagarin hier auf tragische Weise zu Tode kam, keine weiteren Attraktionen aufzuweisen. In den 1970er Jahren, als in das Andenken an Yuri Gagarin noch investiert wurde, wurde hier eine große Kolchose gegründet.
Sie wurde nach 1990 aufgelassen und die jährlichen Gedenkfeiern an Gagarins Todestag ziehen heute nur mehr wenige Besucher an.
Jetzt kommen nicht mehr so viele Menschen zum Denkmal. Früher waren es viele. Schüler, Pioniere, Komsomolzen, alle erwiesen ihm die Ehre.
Flieg, Rostock, flieg in das All um den Sieg. Flieg, Rostock, flieg, Rostock, flieg. Flieg, Rostock, flieg, wenn ich dich.
Freitag, der 13. Juli. Um die gigantischen Staus auf der Moskauer Ringautobahn zu vermeiden, rät man uns zu einem möglichst frühen Aufbruch. Und so treffen wir an diesem gewittrigen Vormittag bereits um 9 Uhr in der Stadt Gagarin ein. Das Denkmal am zentralen Platz macht einen einigermaßen lädierten Eindruck. Auch der dahinterliegende Plattenbau mit der Aufschrift Vostok hat schon bessere Zeiten gesehen. Hier und da stoßen wir auf ein verblasstes Poster mit dem Porträt des lächelnden Sternenhelden. Wir besuchen das Holzhaus, in dem Gagarin während Pubertät und Jugendjahren lebte, das Schulgebäude mit der Bank, auf der Gagarin seine Mittelschulzeit verbrachte, und das stattliche dreistöckige Haus, das der Familie Gagarin nach dem erfolgreichen Flug errichtet wurde und in dem Gagarins Mutter noch viele Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Staatsgäste aus aller Welt empfing. Viel Heldengeschichte, wenig Zukunft. Museumsdirektorin Maria Stepanova hat mit knappen Geldmitteln und viel Engagement die Gedenkstätten ihrer Heimatstadt auf durchaus westlichen Standard gebracht.
Vor dem Flug von Juri Gagarin hieß unsere historische Stadt
Gschatsk.
Nach dem Flug erhielt die Stadt eine neue historische Bedeutung. Zuvor war es nur ein Provinzstädtchen gewesen. Nach seinem Tod wurde die Stadt in Gagarin umbenannt. Schon zu Gagarins Lebzeiten und auch später wurde hier eifrig gebaut. Es waren studentische Bauarbeiter im Einsatz. 1972, nach einer Entscheidung des Zentralkomitees der kommunistischen Jugendorganisation, wurde die Stadt zur Hauptstadt der internationalen studentischen Baubewegung erklärt.
Wir sind jetzt am Weg zum Geburtsort von Juri Gagarin, Klushino. 9.3.1934 wurde Gagarin hier geboren. Und wir haben gerade jetzt ungefähr 8 Kilometer vor dem Ort Klushino ein großes Hinweismonument passiert. Juri Gagarin, Swachose. Es regnet, es blitzt und es donnert. Die Straße zum Geburtsort ist durchaus verbesserungswürdig.
Unser Dorf, schreibt Juri Gagarin in seiner Autobiografie »Mein Weg in den Kosmos«, war sehr schön. Im Sommer war alles grün, im Winter versank es in Schneewehen. Der Kolchos arbeitete gut, und so lebten auch die Menschen gut. Unser Haus stand als zweites am Dorfrand, an der Straße nach Gschatzk. In unserem kleinen Garten wuchsen Apfel- und Kirschbäume, Stachelbeeren und Johannisbeeren. Hinter unserem Haus war eine große Wiese, auf der sich die Kinder bei Ballspielen vergnügten.
Klushino liegt etwa 15 Kilometer außerhalb der Stadt Gagarin. Einige Gehöfte und Holzhäuschen, ein winziges Lebensmittelgeschäft, ein Postamt und Gagarins Geburtshaus. Oder korrekter, die Kopie von Gagarins Geburtshaus.
Ende 45, Anfang 46 hat die Familie Gagarin ihr Haus abgebaut und im benachbarten Gschatzk wieder aufgebaut. 1971 hat man hier in Klushino ein Museum errichtet und ein neues Haus aufgestellt, eine Kopie des ursprünglichen Hauses. In so einem Haus hat die Familie zwischen 1933 und 1946 gewohnt.
Als Klushino nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion von der Wehrmacht besetzt wurde, verloren auch die Gagarins ihr Haus.
Unsere Familie wurde aus dem Haus gejagt und deutsche Soldaten quartierten sich darin ein. Wir mussten eine Erdhütte graben und in ihr hausen. Am schlimmsten war es nachts, wenn am Himmel das Brummen der faschistischen Flugzeuge zu hören war, die in Richtung Moskau flogen. Vater und Mutter hatten sorgenvolle Gesichter. Sie bewegte nicht nur das Schicksal der Familie, sondern auch das Schicksal des Kolchos, das Schicksal unseres ganzen Volkes. In den Nachbardörfern deportierten die Deutschen die Jugendlichen.
Achtung, Kopf!
Auf der Wiese hinter dem Haus befindet sich heute auch eine Rekonstruktion der Erdhütte, in der Gagarin 1,5 Jahre seiner Kindheit verbrachte.
Hier gibt's kein Licht.
Die Familie hat hier eine kleine Lampe gehabt, aber größer war die Erdhütte nicht. Sie ist nach der Erinnerung von Gagarins Mutter Anna rekonstruiert worden. Hier ist ein kleiner Ofen gestanden, aber oft durfte nicht geheizt werden, da die Gegend im Krieg bombardiert wurde und in der Nacht Bombern keine Orientierung gegeben werden sollte. Es ist sehr niedrig und gerade im Frühjahr hat sich sehr viel Wasser angesammelt. Gagarins Mutter Anna erzählte, dass sie oft in der Früh bis zu 30 Kübel Wasser nach draußen brachten. Und hier haben sie geschlafen, da die Erwachsenen, dort die Kinder. Zu Kriegsbeginn war Juri 7 Jahre alt.
Rechts vorne ist offensichtlich der zentrale Schnaps- und Wodka-Laden, aber eigentlich nicht gerade ein erhebender Eindruck. Das wunderbare Hotel Vostok im Zentrum der Stadt Gagarin, direkt hinter dem großen Gagarin-Monument,
Es ist später Nachmittag und wir sind am Ursprung und Endpunkt unserer Spurensuche angelangt. Bevor wir uns endgültig von Gagarin verabschieden und Richtung Westen abfahren, gönnen wir uns noch einen Kaffee im Hotel Vostok.
Die Stadt ist sehr depressiv. Da lachen sie nicht einmal, wenn du mit so einem Auto herkommst. Da hat kein einziger Mensch geschmunzelt. Ich trau mir da nicht einmal eine Karten verteilen, weil die reagieren auf gar nichts. Der Alkoholisierungsgrad dürfte da sehr hoch sein. Und ich bin ja wirklich auch ein Anhänger eines gewissen realsozialistischen Charmes. Aber dieser Unscham auf dem Hauptplatz da, dieses Hotel Vostok, entspricht auch nicht den Kategorien, die eigentlich ein Hotel Vostok haben müsste. Wir werden einen langsamen Rückzug antreten.
Epilog, zwei Tage später. Wir sind in der weißrussischen Hauptstadt Minsk eingetroffen. Das Programm ist absolviert und die Crew hätte sich eigentlich einen Erholungstag verdient. Aber dann treffen wir auf den Bildhauer Ivan Misko, der seit 1961 aus Begeisterung über Gagarins Flug zahlreiche Kosmonautenplastiken geschaffen hat. Valentina Tereshkova, Alexei Leonov, Sigmund Jähn und andere berühmte Raumfahrer waren in seinem Atelier. Auch Gagarins Mutter. Den leibhaftigen Gagarin hat Ivan Misko nie zu Gesicht bekommen. Aber mehrfach hat er ihn modelliert.
Dieses Porträt von Gagarin habe ich praktisch am Tag seines Todes begonnen. Ich kam nach Hause. Damals war ich noch Junggeselle. Ich schaltete das Radio ein und hörte die Stimme des Sprechers. Heute kam der erste Kosmonaut der Erde, Juri Alexejewitsch Gagarin, auf tragische Weise ums Leben. Und am nächsten Morgen ging ich zur Arbeit, legte Fotografien von Juri Gagarin auf und begann zur Trauermusik ein Porträt zu formen. Am Abend war ich fertig. Ich habe dann nichts mehr daran verändert. Später habe ich dann einmal die Gipsskulptur zum Trocknen vor mein Atelier in den Hof gestellt. Ich selbst ging essen. Ich kam zurück und sah Rauch, viele Feuerwehrautos. Ich sagte, da im Hof ist Gagarin gestanden. Hier gibt es niemanden, erwiderte die Feuerwehr.
Alles im Hof war verbrannt. Ein Auto, die Garage. Die Feuerwehr begann dann im Hof zu suchen und fand ihn. Die Skulptur war nicht mehr weiß, sondern schwarz. Die Nase fehlte, ganz verunstaltet. Ich nahm die Skulptur mit, aber ich wusste lange nicht, was ich damit tun sollte. Letztendlich fand ich die Kraft, das Porträt zu restaurieren. Dann ist eines Tages Gagarins Mutter Anna zu mir ins Atelier gekommen. Ich erzählte ihr die Geschichte des Porträts. Sie hörte mir gespannt zu und sagte, das Schicksal dieses Porträts und das Schicksal von Juri sind einander sehr ähnlich. Ein tragischer Tod. Sie wollte, dass sich dieses Porträt in der Heimatstadt von Juri befindet. Ich versprach, dass ich mich darum bemühen würde. Und nach ihrem Tod ist es tatsächlich dazu gekommen.
Vostok 1 auf den Spuren von Juri Gagarin. Ein Hörbild von Walter Famler und Herwig Höller. Musik Heli Demetrius. Sprecher Gundula Rapsch, Detlef Eckstein, Peter Färber und Christoph Friedl. Redaktion Elisabeth Stratker und Eva Reuter.
Noch ein letztes Mal steht das Schiff bereit. Ready for takeoff. Und der Countdown läuft. Juri, deinen Helm. Alles ist.
Letzte Meldung. Vostok 1 ist nach insgesamt 18-tägiger Mission wieder wohlbehalten in Wien gelandet. Beim Wiedereintritt in die österreichische Atmosphäre hatte das kleine rote Raumschiff insgesamt 5729 Kilometer pannenfrei zurückgelegt. Pilot und Copilot bedankten sich in einer ersten Stellungnahme bei allen, die zum erfolgreichen Gelingen des Unternehmens beigetragen